Ja, ich behaupte, Pfingsten ist der Feiertag, wo die Leute am wenigsten wissen, um was es eigentlich geht. An Pfingsten hat eine neue Zeitepoche angefangen, die bis zum heutigen Tag dauert. Und ich kann euch sagen, wir sind unvorstellbar privilegiert, dass wir in dieser Zeitepoche leben können. Und es ist unvorstellbar schade, wenn wir uns das nicht bewusst sind. Denn das bringt uns immer wieder neue Freude und Dankbarkeit. Darum beschäftigen wir uns heute damit und wir schauen uns einen Text an, der die Auswirkungen zeigt von Pfingsten. 40 Tage nach der Auferstehung von Jesus dauert es bis zu Pfingsten. Und an dem Tag sandte Jesus seinen Geist in diese Welt hinein. An dem Tag entstand die Gemeinde von Jesus und an dem Tag gab Gott ganz neue Möglichkeiten in unsere Welt. Wir schauen das an. Ich lese den Bibeltext aus Epheser 2, Vers 19 bis 22. So seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet auch ihr als Bausteine in diese geistliche Wohnstätte Gottes eingefügt. Schon der erste Vers hat eine gewaltige Sprengkraft. Er ist ja an die Gläubigen in Ephesus gerichtet. Das sind alles Nichtjuden, also Heiden, die an Jesus glauben. Und wir sind ja auch Nichtjuden und von der Bibel her in dem Sinn auch Heiden, die an Jesus glauben. Darum gilt dieser Text auch eins zu eins für uns. Wenn du jetzt diesen ersten Vers vor 2000 Jahren mitten in Jerusalem laut vorgesagt hättest über diese Heiden, weißt du, was die jüdischen Pharisäer mit dir gemacht hätten? Ich glaube, das willst du lieber nicht wissen. Das wäre nicht sehr schön gewesen. Es war nämlich so, dass durch das ganze Alte Testament hindurch wurde den Juden gesagt, halte dich von den Heiden fern. Sondere dich ab von ihnen. Nimm ihre Bräuche nicht an und zusammen essen oder sowas geht gar nicht. Und in Epheser 2, Vers 12 drückt es Paulus so aus. Damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom Volk Gottes Israel ausgeschlossen und wusstet nichts von den Zusagen, die Gott ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Das ist dramatisch. Die hatten keine Hoffnung in Bezug auf Gott. Hoffnungslos. Kapitel 2, Vers 1 drückt es sogar noch drastischer aus. Denn hier heißt es, auch ihr, also ihr Epheser, ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Tot oder inexistent. Das heißt also, wenn wir geboren werden, dann gehören wir nicht zum Volk Gottes. Auch nicht zum Volk Gottes. Und weder eine Kindertaufe noch die Konfirmation noch gute Werke können etwas dazu beitragen, dass wir Teil von Gottes Familie werden. Aber Pfingsten hat alles geändert. Jetzt gilt, so seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Vor Gott sind wir also keine Fremden mehr. Keine Ausländer, die nichts zu sagen haben. Jetzt sind wir vollwertige Bürger von Gottes Reich. Und nicht nur das. Jetzt sind wir sogar Gottes eigene Familienmitglieder. Gottes eigene Familienmitglieder. Wir gehören zu seiner Familie. Das klingt ja wunderbar. An Pfingsten kam Gottes Geist auf eine Gruppe von Menschen und er hat sie dann in die Familie Gottes hineingetauft. Die haben alle an Jesus geglaubt. Und wenn du Teil von der Familie Gottes werden willst, dann setz dein Vertrauen auf Jesus. Und dann bekenne Jesus das, was dich von ihm trennt, deine Verfehlungen. Und er vergibt sie dir. Und lade ihn in dein Leben ein. Dann kommt der Geist Gottes und tauft dich in seine Familie, in Gottes Familie. Dann bist du ein Kind Gottes. Und wer Jesus angenommen hat, der hat einen völlig neuen Boden unter den Füßen. Du bist jetzt Teil seines Reiches, von dem gilt, Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Was ist mit diesem Fundament gemeint? Die Apostel und die Propheten, die stehen für die Menschen, die die Bibel geschrieben haben. Und somit ist also sowohl das Alte wie auch das Neue Testament Teil dieses Fundaments. So, das ist das Fundament. Das heißt, auch die Gemeinde ist nicht auf modernen Ideen gegründet, auf gesellschaftlichen Prinzipien oder kulturellen Prinzipien. Die ändern ja je nach Zeit. Das Fundament ist die Bibel und darum ist sie auch zeitlos, weil Gott steht über der Zeit. Nun hat der Widersacher von Gott, Satan, ein großes Ziel. Er will uns das Fundament, die Bibel, rauben. Und das tut er unter anderem auch durch die sogenannte Bibelkritik. Die Bibelkritik ist sehr gefährlich. Da geht es darum, gewisse Teile der Bibel als Menschenwort abzutun, dass man sagt, das ist heute nicht mehr gültig oder irgendwie, das kannst du heute sicher nicht mehr bringen, das ist ja veraltet, das ist vor 2000 Jahren war das modern. Oder gewisse Geschichten in der Bibel, die sind gar nicht passiert, das ist ein Märchen. Und das kommt auch immer mehr in Richtung evangelikale Welt. Das macht leider vor uns nicht Halt. Aber lassen wir uns das Fundament nicht nehmen. Der Text sagt also dass hier auch, dass Jesus der Eckstein dieses Gebäudes ist. Der Eckstein, der war im Bau eines großen Gebäudes der wichtigste Stein überhaupt. An ihm hat sich alles, der ganze Bau, orientiert. Und wenn der fehlte, dann hat dem Bau die Orientierung, auch die Stabilität gefehlt. Und das heißt für uns jetzt, dass der Eckstein ist, dass Jesus die Mitte der Schrift ist. Dass Jesus Liebe ist und Wahrheit in Person. Das wissen wir. Liebe, er ist Wahrheit und Liebe in Person. Und das brauchen wir, um die Bibel richtig zu verstehen und auszuleben. Liebe und Wahrheit. Es ist immer beides. Wir dürfen nicht eines von beidem kippen, Liebe und Wahrheit. Und auf diesem Fundament mit Jesus als Eckstein sind wir aufgebaut. Das ist die Grundlage für das Leben im Reich Gottes. Die Bibel angewandt, gelebt in Liebe und Wahrheit. Und folglich gelten im Reich Gottes ja auch teilweise andere Maßstäbe als in der Welt. In der Welt gelten Maßstäbe, wie zum Beispiel, tue Recht und scheue niemand. Haben wir vielleicht auch schon gehört. Oder tue Recht und dann musst du niemanden scheuen. Also brauchst du Gott irgendwie gar nicht. Oder auch das Prinzip, Geld regiert die Welt. Ja, aufs Geld kommt es drauf an, dafür lohnt es sich zu leben. Oder das Prinzip Sex, Drugs und Rock'n'Roll, das wahre Leben. Oder auch, den Fleißigen gehört die Welt. Schaffe, schaffe, Häusle baue, oder? Bau dir dein eigenes Glück. Auch da brauchst du dann Gott gar nicht. Oder das Prinzip, jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden. Ja, ich habe niemanden umgebracht, ich habe einigermaßen ein gutes Leben gelebt. Gott wird mich schon nehmen, oder? Jeder nach seinem eigenen Ding. Oder noch das letzte Prinzip, du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben. Kennen wir auch. Und dahinter mag eine gewisse Portion Pessimismus stecken, vielleicht sogar Angst. Ja, was kommt denn noch bis zum Abend? Weil man sich irgendwo dem Schicksal ausgeliefert weiß, das man nicht beeinflussen kann. Nun, die Frage ist schon, wo führen diese Prinzipien hin? Führen die zu wahrem Glück, zu dauerhaftem Glück? Führen die dahin, dass du dich als Person entfalten kannst, dass auch allfällige Wunden deiner Seele heil werden können? Ich vermute eher nicht. Wir haben vorher ja gesehen, früher waren wir für Gott Ausländer und Fremde. Und jetzt hat das gedreht. Jetzt sind wir für Gott Inländer. Wir gehören zu ihm. Dafür sind wir jetzt gegenüber der Welt Fremde und Ausländer. Und das ist zum Teil ein bisschen schwierig, um das zu leben. Ist nicht so leicht. Wir müssen aber auch immer wieder versuchen, tiefer zu blicken. Die Welt will uns ja auch immer so Dinge verkaufen, dass sie unsere Sehnsüchte stillen kann, zum Beispiel. Siehe Werbung, die sind ja super in dem, das anzupreisen. Und wenn ich so zurückdenke an die Zigarettenwerbung aus meiner Kindheit. Das war so ein Film, wo ein paar Cowboys in der Prärie ritten, die haben ihre Kühe getrieben Und abends saßen die am Lagerfeuer, so ein schön knistriges Feuer, ober ihnen der Sternenhimmel, und sie zogen genüsslich an einer Zigarette. Marlboro Country. Ah, das war wahre Freiheit. Bis ich mal einen Dokumentarfilm in der Schule gesehen habe über genau diese Cowboys und gesehen habe, dass mehrere dieser Cowboys Kehlkopfkrebs hatten. Die konnten gar nicht mehr richtig reden. Das hat mich total geschockt auch. So viel zum Thema Sehnsüchte stillen. Aber wisst ihr, was Gott nicht verspricht? Gott verspricht kein Leben ohne Leid und Schmerzen. Das tut er nicht. Er verspricht dir vielmehr ein Leben, wo er dich nie alleine lässt. Wo er immer bei dir ist, an deiner Seite, auch in dunklen Tälern. Du wirst nie verlassen sein. Und er verspricht dir ein ewiges Leben. Ein Leben ohne Leid, ohne Tod, ja auch ohne Langeweile. Das wird ein Leben sein voller Glück, voller unfassbares Glück, das nie aufhört. Das ist ja das Entscheidende, dass es nicht aufhört. Denk, jedes Glück, das wir jetzt erleben, das hört wieder auf. Da muss ein neues Glück kommen. Im Himmel wird es nie mehr aufhören. Ich weiß gar nicht, wie wir das aushalten werden. Ob es uns nicht fast verjagt vor Glück, das werden wir sehen. Ja, und das Schwierige ist jetzt ja für uns auch, den Himmel sich vorzustellen. Das ist ein bisschen schwierig, weil der sich in einer anderen Sphäre befindet, einer anderen Dimension. Aber letztes Jahr habe ich dieses Bild hier gesehen, was jetzt eingeblendet ist, und das fand ich absoluter Hammer. Und ich dachte mir, etwa so werden wir reinschauen, wenn wir Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist Mushinga Kambunji. Sie ist die schnellste Schweizerin. Sie hat letztes Jahr an der Weltmeisterschaft den 3. Platz erreicht, über 200 Meter Kurzstrecke. Und das heißt, es gab noch keine Schweizerin oder Schweizer, der eine Medaille geholt hat über diese Kurzstrecken. Sensationell. Und ich finde, sie schaut so herzig rein, nicht? Und das ist gerade der Moment, wo sie zur Anzeigetafel hochschaut. Und ich weiß nicht, ob sie ihren Namen schon sieht oder ob sie hofft, sie sieht ihn bald auf dem 3. Platz. Leuchtet er nachher auf. Ich freue mich, ihr Lieben, ich freue mich, eure Gesichter mal zu sehen. Wenn wir im Himmel sind und wenn wir das sehen, was wir geglaubt haben, nämlich Gott, wenn ihr ihn von Angesicht zu Angesicht sehen könnt, das wird wunderbar. Und eure Gesichter, auf die freue ich mich jetzt schon. Ihr Lieben, dahin bringt uns Gottes Fundament. Dorthin bringt es uns. Und dieses Fundament bringt uns dazu, aber auch jetzt schon immer wieder mal, also immer wieder Frieden, Zufriedenheit. Das schenkt sie uns. Vor allem dann, wenn wir verstehen und leben, was dieses Gebäude eigentlich bedeutet, dessen Fundament an Pfingsten gelegt worden ist. Eben die Gemeinde. Im Vers 21 und 22 lesen wir, er, Jesus, hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet auch ihr als Bausteine in diese geistliche Wohnstätte Gottes eingefügt. Also das ist ja wahnsinnig, der Text. Das ist ja gewaltig. Also das Erste, was auffällt, Jesus hält den Bau zusammen. Und die Gemeinde. Und das gibt also der Gemeinde eine maximale Haltung, also einen maximalen Halt. Oder wie Hebräer 12, 28 das sagt, da wir also ein Reich empfangen, das nicht zerstört werden kann, wollen wir dankbar sein. Die Gemeinde ist unzerstörbar. Das Einzige in dieser Welt, das nie zerstört wird, das ist die Gemeinde. Darum bin ich so froh, dazu zu gehören. Die Gemeinde ist wie eine Arche, die uns Schutz gibt und die nie kaputt geht. So lässt sich's leben. Und mich beeindruckt auch der Vers über die Gemeinde, was heißt, sie ist ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Die Gemeinde ist ein Tempel, dem Herrn geweihter Tempel. Boah, ja, gewaltig. Und jetzt wird's noch besser. Wir sind Bausteine dieses Tempels. Dein Leben, mein Leben, das Leben aller Gläubigen weltweit ist Teil dieses Tempels. Das sind Bausteine. Das ist das Bild des neutestamentlichen Tempels. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das enorm. Ich finde das total faszinierend. Ich bin ein Baustein im Haus von Gott. Also eigentlich wäre ich vielleicht schon froh, wenn ich so vor dem Eingang ein bisschen am Boden nachkriechen könnte. Aber Gott hat mich zu seinem Baustein seines Hauses gemacht. Im Tempel war der Tempel im Alten Testament, der war ja der wichtigste Ort auf der ganzen Welt für die Juden. Das war der Ort, wo Gott seinen Namen wohnen ließ. Und das war der Ort, wo man besondere Gotteserfahrungen und Begegnungen machen konnte. Das war der Ort, wo man Vergebung bekommen konnte für seine Sünden. Das war der Ort, wo die Priester die Menschen gelehrt haben. Und das war der Ort, von dort her hat Gott Gebete erhört. Von dort her hat Gott den Menschen zu ihnen gesprochen und sie angeleitet. Und wir als EGA sind jetzt Teil dieses Tempels von Gott, den wir quasi den alttestamentlichen Tempel abgelöst haben. Wir gehören dazu. Und all das, was vorher durch den alttestamentlichen Tempel passierte, passiert jetzt durch uns in diese Welt hinein. Und als Gemeinde und Tempel sind wir also eine Wohnung. In uns kann man wohnen. Also eigentlich nur jemand, nämlich Gott. Gott wohnt tatsächlich in uns durch seinen Heiligen Geist. Seit dem Pfingsttag, als der Heilige Geist auf die Gläubigen kam, ist das so. Und seit dann wohnt also Gott in der Gemeinde, die besteht aus allen Gläubigen weltweit. Gott wohnt nicht in prunkvollen Palästen, die mit Händen gemacht sind, aber er wohnt in diesem Haus, in dir und mir. Stell dir mal vor, was das bedeutet, wie hoch Gott uns da erhebt. Im Alten Testament durften die Heiden nicht mal in die Nähe des Tempelhauses gehen. Nicht mal in die Nähe. Und wir sind jetzt Teil dieses Hauses, ja sogar des Allerheiligsten. Und das Allerheiligste ist ja der Ort im Alten Testament gewesen, wo der Hohepriester nur einmal im Jahr hinein durfte. Und wo dann das ganze Volk bibberte, ob der wieder lebendig rauskommt, wegen dieser Heiligkeit Gottes. Und jetzt sind wir ein Teil davon. Wenn man sich das überlegt, dann kommt man wirklich zum Staunen nicht mehr heraus. Aber etwas finde ich ein bisschen komisch. Warum sagt Paulus den Korinthern in 1. Korinther 3,16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Ich meine, diese Wahrheit vergisst man nicht. Warum sagt er ihnen das? Weil sie sich nicht entsprechend verhalten haben. Unter ihnen herrschte Eifersucht, Streit. Und Paulus bezeichnet sie als ungeistlich, als unmündig, als unreife Kinder, statt als reife Gläubige. Und zwar ist es würdig, wenn man Teil dieses Tempels ist, aber es verbindet auch Verantwortlichkeiten damit. Wir haben gewisse Verantwortung, nämlich, dass wir uns von Jesus formen lassen und wir uns gesund im Glauben entwickeln. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Wenn wir nämlich von Tempel reden, haben wir meistens ein statisches Steingebäude vor Augen. Aber der Tempel Gottes, der ist anders. Der ist dynamisch und der ist wachstümlich, der wächst. Und zwar seit der Heilige Geist an Pfingsten das Fundament gelegt hat. Seit 2000 Jahren wächst dieser Tempel und wird immer größer und größer. Und er wird weiter wachsen bis zu dem Tag, wenn Gott die Gläubigen entrückt, dann wird der Tempel abgeschlossen sein. Nun haben wir auch gehört, durch ihn, durch Jesus, wächst der Bau. Das heißt, Jesus ist der Baumeister. Er bringt diesen Bau voran. Und für uns stellt sich vielleicht jetzt schon auch die Frage, ja, und ich? Dann könnte ich mich ja eigentlich ein bisschen gemütlich aufs Sofa legen und warten, bis Jesus fertig gebaut hat. Oder braucht es mich vielleicht doch auch? Epheser 4, Vers 16 gibt uns hier Antwort, was heißt, durch ihn, Jesus, wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Also jeder Teil des Leibes oder eben des Bauwerkes erfüllt seine Aufgabe. Das ist eine bestimmte Aufgabe. Und so also, dass er zum Wachstum der anderen beiträgt, dass sich alle gesund entwickeln können. Wachstum schenkt Jesus, aber es braucht auch uns. Und das ist ja irgendwo auch im Leben so. Als Kinder mussten wir uns ja nicht sonderlich anstrengen, um zu wachsen. Aber die Grundvoraussetzungen mussten stimmen. Schlaf, Ernährung, zwischendurch mal zum Arzt für eine Impfung oder so. Und dann sind wir gewachsen. Und so ist es im Glauben auch. Wir, du und ich, wir können beitragen, dass die Grundvoraussetzungen stimmen, damit die Gemeinde Jesu wächst. Aber wie? Wie können wir beitragen? Nun, der Vers sagt, jedes Gemeindeglied erfüllt seine besondere Aufgabe. Und die Hauptaufgabe für uns ist es, den Menschen von Zürich oder dort, wo wir wohnen, die Liebe Gottes vor Augen zu malen. Gott ist Liebe. Und wo sollen die Menschen diese Liebe erfahren, wenn nicht von uns? Darum können wir mithelfen, dass der Bau Gottes wächst, indem wir einander lieben. Und daran werden die Menschen dann Jesus erkennen. Und wir lieben, wir sollen einander lieben. Das können wir tun, zum Beispiel einerseits, indem wir spezifische Aufgaben wahrnehmen, in der Gemeinde, füreinander. Es kann ein Dienst sein im Coffeeshop oder in der Technik oder im Reinigungsdienst. Das kann aber auch so sein, dass wir uns gegenseitig tragen, dass wir nachfragen, wie es uns geht, dass wir uns auch abhören, wenn wir Nöte haben, für uns beten, auch mal speziell anpacken, wo was möglich ist. Aber wisst ihr, wo wir die Liebe zur Gemeinde auch noch ausdrücken können? Nämlich indem wir der Gemeinde hohe Priorität geben. Eine hohe Priorität. Es ist eigentlich generell im Leben so. Das, was wir lieben, dem geben wir eine hohe Priorität. Ein Fußballfan wird der Champions League oder der Fußball-WM eine hohe Priorität geben. Der wird schauen, dass er da das Zeug schauen kann. Oder ein Jogging-Liebhaber, der wird wieder joggen gehen, auch wenn er viel um die Ohren hat, weil es ihm so wichtig ist, der wird sich freischaffen. Und wem die Gemeinde wichtig ist, der wird der Gemeinde eine hohe Priorität geben. Der wird Wege suchen, dass er dabei sein kann, regelmäßig, denn er interessiert sich für die anderen. Und er möchte aufrichtig, dass die anderen sich gut entwickeln. Und darum ist er da, dass er dabei ist und sich hineingeben kann im Gespräch, im Gebet und weiß auch, was läuft. Ich möchte euch gerne eine kleine Denkaufgabe mitgeben für die nächsten paar Tage. Nimm doch mal diese Frage mit, wo sieht man deine Liebe für die Gemeinde? Wo sieht man deine Liebe für die Gemeinde? Und zweite noch, wo könntest du hier einen Schritt vorwärts machen? Diese beiden Fragen, das wäre toll. Nimmst du das mit? Darüber nachzudenken, das wäre toll. Stellt euch mal vor, wie das wäre, wenn wir so richtig bekannt würden in der Umgebung, dass wir wie eine geistliche Familie leben. Dass wir uns füreinander interessieren, dass wir eine hohe Verbindlichkeit haben, uns gegenseitig tragen. Wenn die Leute herum sagen würden, ja klar, die haben manchmal ein bisschen komische Ansichten, aber wie die miteinander umgehen, das ist schon hohe Schule, eindrücklich. Und ihr Lieben, ich glaube, dahin möchte Gott mit unserer Gemeinde, mit den Gemeinden generell. Und ich freue mich auch über das, wo er schon gut unterwegs ist mit uns. Gerade diese Woche hat mir ein Mann geschrieben, seine Tochter war im Spital, viele aus unserer Gemeinde haben gebetet. Und er hat geschrieben und hat gesagt, er hat sich so getragen gefühlt von der Gemeinde. Das hat mich sehr gefreut, weil ich finde, so muss es eigentlich auch sein, dass wir füreinander einstehen in Nöten. Das ist wunderbar. Und so wird nämlich das Miteinander auch noch schöner und auferbauender, als es sonst schon ist. Und dazu ist es auch ein Anziehungspunkt für Außenstehende. Gott will seine Liebe teilen. Und darum hat er die Gemeinde an Pfingsten geschaffen. Nun, wenn wir diese Worte dieses Bibeltextes, des Predigttextes anschauen, was will Gott uns damit sagen? So mal ein bisschen zusammengefasst, was will er uns damit sagen? Ich glaube, einerseits will er uns damit ermutigen und sagen, hey, schau mal, wo du jetzt hingehörst. Schau mal, was du für eine neue Identität hast. Und diese Identität, die beruht nicht auf dem, was du gut oder schlecht machst, sondern ist einfach da. und du hast Anteil am Reich Gottes, das unzerstörbar ist. Du bist sogar ein Baustein in der Wohnung Gottes. Das ist ja wirklich gewaltig. Und das soll auch uns eine neue Lebensausrichtung geben, weg von den irdischen Gesichtspunkten hin zur Ewigkeitsperspektive. Und darum helfen wir auch mit, dass dieser Bau wächst, weil wir wissen, es gibt nichts Wichtigeres in dieser Welt als die Gemeinde. Und das können wir mithelfen, wenn wir in der Verbindung mit Jesus Gottes Liebe leben, aneinander, aber auch an den Menschen in unserem Umfeld. Wir malen den Menschen das Bild des liebenden Gottes vor Augen. Oder mindestens versuchen wir es, so gut wie es geht. Dazu hat Gott am Pfingsten den Heiligen Geist ausgegossen und die Gemeinde gegründet. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, ich möchte viel, viel mal Danke sagen für Pfingsten. Dass wir dürfen Pfingsten feiern und was an Pfingsten passiert ist. Und Herr, es ist so hoch, was du mit uns gemacht hast, dass du uns eingefügt hast in dein Lieb, dass wir Gottes Familie dürfen sein, dass wir sogar dein Tempel dürfen sein, dass du in uns lebst. Es ist so hoch und es ist so gewaltig. Und wir danken dir viel, viel mal dafür, dass du uns so wertschätzt. Und gleichzeitig bitten wir dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir Schritt für Schritt einen guten Weg gehen können, um dir auch Ehre zu geben als dein Tempelhaus. Dass du dich ausbreiten kannst, dass du gastfreundlich sein kannst, dass Gäste zu uns kommen und dir begegnen können. Danke viel, viel mal für das, was du uns gibst. Amen.